Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Amtlich anerkannter tuberkulosefreier Rinderbestand. Wer auf dem Land aufgewachsen ist, der kann sich vielleicht noch an die blauen Schilder erinnern an den Türen zum Kuhstall. Die Tuberkulose der Rinder, die konnte in Deutschland zurückgedrängt werden durch Testen und Keulen der Tiere. In Ländern des globalen Südens könnten sich andere Maßnahmen anbieten. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Plötzliche Kopfschmerzen, Übelkeit, Probleme mit dem Gedächtnis und Störungen beim Hören und Sehen. All diese Symptome werden zusammengefasst unter der Bezeichnung des Havanna-Syndroms. Die mysteriösen Gesundheitsprobleme zahlreicher US-Diplomaten sind seit mindestens 2016 bekannt. Aber was steckt dahinter? Eine gemeinsame Recherche verschiedener Medien, an der auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel beteiligt ist, sagt nun, es ist der russische Geheimdienst und es handelt sich um einen Angriff mit elektromagnetischen Wellen. Der Verdacht stand schon vorher im Raum und mein Kollege Michael Gessert hat sich diese These nun näher angeschaut. Michael, gibt es denn neue Beweise für diese Strahlenattacke?
Nein, also Beweise gibt es da sicherlich nicht. Was die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, ist im Wesentlichen, sie haben mit Hilfe von sogenannten OSINT-Quellen, also im Internet offenen Quellen recherchiert und eben da rekonstruiert die Aktivitäten einiger russischer Staatsbürger, die ganz offenbar Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes sind, GRU, und offenbar sogar eben für eine zu einer Spezialeinheit gehören, die für offensive Auslandsoperationen zuständig ist. Es gibt dabei offenbar sehr deutliche Überschneidungen deren Auslandsaufenthalte und eben bekannt gewordenen Fällen des Havanna-Syndroms. Und der erste Fall könnte sich demnach sogar schon 2014 zugetragen haben in Frankfurt. Und nachweislich ist das Spezialgebiet eines dieser identifizierten Geheimdienstler, ich zitiere, potenzielle Einsatzmöglichkeiten von nicht tödlichen akustischen Waffen bei Kampfhandlungen in städtischen Gebieten.
Eine akustische Waffe, die benutzt Schallwellen. Aber elektromagnetische Strahlung, wie in der Recherche behauptet, das ist doch was anderes, oder?
Genau, es geht hier wahrscheinlich wirklich um einen Oberbegriff, um das Prinzip oder den beabsichtigten Einsatz. Und das ist eben wirklich eine physikalische, robuste, aber nicht letale, nicht tödliche Fernwirkung auf Einzelpersonen oder auch auf Menschengruppen. Und es ist wirklich kein Geheimnis, dass seit langem an sowas geforscht wird, auch sowas entwickelt wird, auch von westlichen Militärs und von westlichen Geheimdiensten. Bei Schall, da kommt ja zunächst mal dieser unhörbare, tieffrequente Infraschall in Frage, der löst irgendwie so Unbehagen und Angst aus. Dann natürlich der hörbare Schall, in dem Fall mit extrem hohem Pegel, der würde dann einfach wehtun in den Ohren, und eventuell Ultraschall dann darüber in der Frequenz. Das ist ein ungeklärtes Wirkungspotenzial, aber für so eine nicht identifizierbare Fernwirkung, da wäre eigentlich plausibler wirklich elektromagnetische Wellen, und zwar, wie das auch jetzt im Artikel wieder angedeutet wird, gepulste, hochenergetische Mikrowellenstrahlung.
Und solch eine Technologie, würde das zusammenpassen mit den Symptomen, die unter diesem Label Havanna-Syndrom zusammengefasst werden?
Ja, zumindest wäre das kein Widerspruch mit diesen Symptomen. Und man muss ja wirklich sagen, die haben eine ganz große diffuse Bandbreite. Und eben auch bei elektromagnetischer Strahlung, da ist zum Beispiel immer noch nicht klar bekannt, was die für das Gehirn bewirkt, was sie da auslösen könnte, was sie akut bewirken würde oder permanent, ab welcher Dosis das irgendwie wirken könnte, ab welcher Zeit. Alles wenig bekannt erforscht. Wir kennen die Diskussion natürlich im Zusammenhang mit Mobilfunk. Da sind denkbar thermische Effekte. Denkbar sind natürlich theoretisch auch direkte Wechselwirkungen, so mit Gehirnströmen. Das wäre dann quasi eben hier so eine physikalisch ausgelöste psychische Wirkung. Aber wohlgemerkt, alles denkbar. Es ist alles bislang nicht belegt und bestätigt.
Es gab offizielle US-amerikanische Untersuchungen zum Havanna-Syndrom und dort wurde die These einer feindlichen Fremdeinwirkung ja eher als unwahrscheinlich bezeichnet. Möglicherweise spielen Vorerkrankungen eine Rolle oder auch psychologische Faktoren.
Ja, und trotzdem erhalten die Betroffenen in den USA eine Entschädigung. Es gab da eine Untersuchung, bei der angeblich pathologische Veränderungen in der Gehirnsubstanz von Betroffenen nachgewiesen werden konnten. Und dann gab es vor kurzem eine Untersuchung eben des NIH, des National Institutes of Health, in dem dann wieder im Gegenteil bei Gehirnscans und eben bei Blutmarkeruntersuchungen keine Besonderheiten festgestellt wurden. Und das ist eben einfach ein Widerspruch.
Also kurzes Fazit, Michael?
Ja, es bleibt eigentlich alles offen wie bisher. Es sprechen einige Indizien für die Angriffstheorie. Aber auch die USA hätten sicherlich Motive, wenn sie konkrete Erkenntnisse hätten über einen physikalischen Angriff, das nicht unbedingt publik zu machen.
Vielen Dank. Michael Gessert war das zu den Hintergründen des sogenannten Havanna-Syndroms. BCG, das ist der älteste Impfstoff gegen Tuberkulose. Im globalen Süden, da gehört er noch immer zu den Grundimmunisierungen von Kleinkindern. Und BCG besteht aus abgeschwächten Erregern der Rindertuberkulose. Bei den Tieren selbst, da wirkt er allerdings nicht besonders gut. Er verhindert kaum Ansteckungen. Eine Studie im Fachmagazin Science, die zeigt nun, dass der Impfstoff die Ausbreitung der Rindertuberkulose in Herden in Äthiopien zumindest deutlich bremsen kann. Volkert Wildermuth berichtet.
Die Tuberkulose ist die weltweit tödlichste Infektionskrankheit. Auch der Erreger der Rindertuberkulose kann Menschen infizieren.
In the UK here we
in den 1920ern starben in England jedes Jahr um die 2000 Kinder, weil sie sich über Rohmilch angesteckt hatten. Dieses Risiko ist dank der Pasteurisierung praktisch verschwunden, aber es bleiben die Gesundheitsprobleme bei den Rindern selbst. Das ist keine schöne Krankheit und sie beeinträchtigt die Milch- und Fleischproduktion. In Industrieländern werden infizierte Rinder gekeult, berichtet Andrew Conlon von der Universität Cambridge. Diese Strategie ist zu teuer für den globalen Süden, für Äthiopien etwa, das in jüngster Zeit seine Milchindustrie stark ausgebaut hat. Dort breitet sich Mycobacterium bovis langsam in den Herden aus. Deshalb erforscht der englische Veterinärmediziner in Äthiopien den Nutzen einer Impfung. Das passende Vakzin ist seit über 100 Jahren verfügbar, denn der Impfstoff BCG gegen die menschliche Tuberkulose beruht auf abgeschwächten Erregern der Rindertuberkulose. Leider ist die Wirkung von BCG begrenzt, bei Menschen wie bei Rindern. Aber darauf kommt es nicht unbedingt an, meint Andrew Conlon. Wenn man eine Krankheit in einer Herde eliminieren will, muss man die Übertragung blockieren. Ein Impfstoff, der das Einzeltier kaum schützt, kann hier trotzdem sehr effektiv sein. Aber das wurde noch nie überprüft. Deshalb hat Andrew Conlon Infektionsversuche an über 250 Rindern am Veterinärinstitut in Sebeta in der Nähe von Addis Abeba organisiert. In einer ersten Runde wurden mit TB infizierte Rinder im Freien für ein Jahr zusammen mit geimpften und ungeimpften gesunden Tieren gehalten. Wie erwartet, verhinderte die Impfung nur rund ein Viertel der Infektionen. Bei geimpften Tieren verlief die Erkrankung aber milder und sie gaben das Mycobacterium bovis deutlich seltener weiter, wie sich in einer zweiten Runde des Experiments herausstellte. Geimpfte Tiere, die sich angesteckt hatten, gaben das TB-Bakterium deutlich seltener weiter. Die Übertragung sank um 74%. Rechnet man noch den direkten Impfschutz dazu, steigt die komplette Wirksamkeit der Impfung auf 89%. Auf der Ebene der Herde ist die BCG-Impfung für Rinder also effektiv. Sie kann die Ausbreitung von Mycobacterium bovis erheblich einschränken. Ob es zu einer Impfkampagne kommt, ist vor allem eine wirtschaftliche Frage. Anders als in Industrienationen dürfen in Äthiopien und vergleichbaren Ländern mit der Rindertuberkulose infizierte Tiere verkauft und geschlachtet werden. Aus Sicht der Bauern gibt es aktuell also wenig Grund für eine Impfung, obwohl BCG billig ist. Die Gesetze könnten sich ändern, wenn es vermehrt auch zu Ansteckungen von Menschen mit der Rindertuberkulose kommt. Andrew Conlon hält es aber für möglich, dass sich die Impfung auch heute schon rechnet. Möglicherweise verbessert BCG generell die Gesundheit der Rinder und steigert deshalb ihre Produktivität, unabhängig von der Rinder-TB. Der Lebendimpfstoff BCG scheint das Immunsystem auf breiter Basis zu stärken. Das zeigen Daten von Menschen. In einer neuen Studie will Andrew Conlon zusammen mit seinen Kollegen vor Ort prüfen, ob das auch auf die Rinder zutrifft. Es gibt viel Interesse in Äthiopien. Das Land will die Milchindustrie ausbauen. Wir konnten zeigen, dass die Impfung effektiv ist. Bevor aber ein Impfprogramm gestartet wird, müssen wir den Nutzen für die Bauern belegen. Darauf kommt es am Ende an.
Because that's fundamentally what matters.
Volkhard Wildermuth war das zur Tuberkulose der Rinder. Und wir bleiben bei den Tierseuchen. Eine pandemische Grippewelle läuft derzeit um die Welt bei den Vögeln. Die hochpathogene Form der Vogelgrippe vom Subtyp H5N1. Ganze Kolonien von Küstenvögeln hat das Virus schon ausgelöscht. Und immer wieder ist der Erreger mal übergesprungen auf Säugetiere, auf Robben und Seelöwen, aber auch auf Nerze und Hauskatzen. Nun häufen sich auch Berichte von infizierten Milchkühen in den USA. Und im Bundesstaat Texas hat sich nun sogar ein Mensch infiziert, der zuvor Kontakt zu Rindern gehabt hat. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Professorin Christa Kühn. Sie ist die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, also des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit auf der Insel Riems. Frau Kühn, in den USA hat sich ein Mensch mit der hochpathogenen Form der Vogelgrippe infiziert. Sollte uns das nun Sorge bereiten?
Sorge würde ich jetzt noch nicht sagen, aber wir sollten aufmerksam sein und das Geschehen vor allen Dingen in den USA da sehr intensiv verfolgen.
Ja, es besteht ja so die Befürchtung im Hintergrund, dass sich dieses Virus anpassen könnte auf eine Übertragung zwischen Säugetieren, auf eine Übertragung Mensch zu Mensch möglicherweise. Also droht dort vielleicht eine neue Pandemie bei uns Menschen?
Also das, was wir bislang aus den USA wissen, ist, dass das ein Subtyp dieses H5N1-Virus ist, das bislang noch keinerlei Anzeichen zeigt, dass es eine erhöhte Gefahr da ist, auf den Menschen überzugehen, für eine Transmission auf den Menschen. Der Typ ist bislang so, dass das eben, wie Sie schon gesagt hatten, diese Vogelgrippe weltweit betrifft, aber es gibt keine Hinweise, dass da Mutationen stattgefunden haben, die jetzt dafür sprechen, dass ein erhöhtes Risiko da ist, dass ein Mensch oder generell Säugetiere betroffen sind.
Also eine Ansteckung von Rind zu Rind konnte in den USA auch nicht nachgewiesen werden.
Nein, es gibt keine Hinweise auf eine Ansteckung Rind zu Rind, wobei natürlich die Amerikaner auch erst nochmal jetzt sehr intensiv natürlich verfolgen, wie das Geschehen entstanden ist und auch sehr viele Untersuchungen durchführen. Was man bislang weiß, ist, dass es wahrscheinlich übertragen worden ist von Wildvögeln. Man hat ja im Umfeld dieser Betriebe, die da betroffen waren, verendete Wildvögel und auch zum Teil verendete Katzen gefunden. Und das deutet darauf hin, dass möglicherweise ein Übertragen von Vogel auf Säugetier stattgefunden hat, was ja zwar selten ist, aber eben doch hin und wieder mal vorkommt.
Aber bisher waren es ja üblicherweise Raubtiere, die möglicherweise einen infizierten Vogelkadaver gefressen haben, sich so angesteckt haben. Weiß man denn auch schon, wie sich die Milchkühe infiziert haben?
Man weiß das halt noch nicht. Da sind ja die Untersuchungen noch im Gange. Man kann vielleicht vermuten, dass zum Beispiel Wildvögel auch durchaus höhere Viruslasten ja mit dem Kot ausscheiden und dann vielleicht zum Beispiel ein Tränkebecken infiziert worden ist. Aber das ist reine Spekulation. Darauf müssen wir schon warten, was da die epidemiologischen Studien aus den USA bringen.
H5N1-Influenza-Viren konnten in der Milch der infizierten Kühe nachgewiesen werden. Könnte das ein möglicher Übertragungsweg auf Menschen sein?
Ich denke, es ist sicherlich gut, dass darauf hingewiesen wird, dass man Milch ja ganz grundsätzlich am besten in pasteurisierter Form zu sich nehmen sollte. Rohmilch hat ja eine Reihe von anderen Risiken auch noch, die möglicherweise den Menschen betreffen könnten. Und durch Pasteurisierung jedenfalls, davon kann man ausgehen, ist die Milch dann unschädlich auch für den menschlichen Verzehr.
Die Symptome bei diesem einen infizierten Menschen sind ja eher mild. Ein gerötetes Auge, wie von einer Bindehautentzündung. Laufen denn alle Infektionen mit H5N1 bei Menschen so glimpflich ab?
Zumindest die H5N1-Infektion mit dem entsprechenden Genotyp, der da auch in den USA auftritt und der auch hier bei uns in Europa lange Zeit durchaus beobachtet wurde. Da kennt man, ich glaube, 12 Fälle überhaupt nur, die berichtet wurden und die waren alle mild. Das sieht bei einigen anderen Genotypen, die in Asien aufgetreten sind, durchaus anders aus. Aber da, wie gesagt, muss man wirklich auf das Detail schauen. Dieser Genotyp, den man da in den USA gefunden hat, hat auch sonst bei den sehr wenigen Fällen, bei denen man ihn an einer Infektion bei Menschen beobachtet hat, sehr geringe, milde klinische Symptome ausgelöst.
Soweit Christa Kühn, die Präsidentin des FLI. Dass wir die Welt in Farbe sehen können, das verdanken wir den sogenannten Zapfen im Auge. Das sind spezialisierte Nervenzellen auf der Netzhaut. Sie fangen die verschiedenen Wellenlängen des Lichts auf und erzeugen dann im Gehirn die Farbeindrücke. Blau, grün oder rot. Damit das so ablaufen kann, müssen die Zapfen für eine der Farben sensibel werden. Und wie das funktioniert, sodass eine gleichmäßige Mischung beim Sehen entsteht, das war lange Zeit unklar. Ein Forschungsteam aus Baltimore ist diesem Rätsel nun auf der Spur. Magdalena Schmude berichtet.
Warum nur Menschen und andere Primaten einen Zapfentyp in der Netzhaut besitzen, der rotes Licht wahrnehmen kann, darüber kann Robert Johnston nur spekulieren.
Das Warum ist in der Biologie immer eine Herausforderung. Eine Idee ist, dass es Primaten hilft, rote und damit reife Früchte zu erkennen und von unreifen Früchten zu unterscheiden. Aber letztlich verstehen wir nicht wirklich, wie sich diese Fähigkeit bei ihnen entwickelt hat.
Der Zellbiologe und sein Team an der Johns Hopkins Universität in Baltimore untersuchen deshalb, wie die Zapfen im Lauf ihrer Entwicklung auf eine von drei Farben festgelegt werden. Ob sie also vor allem blaues, grünes oder rotes Licht auffangen können. Einen Teil dieser Frage konnte das Team vor ein paar Jahren beantworten und zeigen, dass bestimmte Schilddrüsenhormone die Zapfen so beeinflussen, dass sie in der Folge entweder vor allem blaues Licht erkennen oder sich später zwischen Rot und Grün entscheiden.
Aber der zweite Teil dieser Entscheidung war für uns besonders spannend, denn die findet ja nur in Menschen und anderen Primaten statt. Und wir hatten wirklich keine Ahnung, wie sie abläuft, also wie sich die Zellen zwischen Rot und Grün entscheiden.
Weil Modellorganismen wie Zebrafische oder Fruchtfliegen keine roten Farbzapfen besitzen, können sie auf diese Frage keine Antwort liefern. Robert Johnston und sein Team nutzen deshalb sogenannte Retina-Organoide, also Minimodelle der Netzhaut, die sich im Labor über 200 Tage lang aus menschlichen Stammzellen entwickeln.
Und nach etwa 40 Tagen werden sie tatsächlich zu so etwas wie Netzhäuten, die in einer Zellkulturschale wachsen. Ab diesem Punkt müssen wir ihre Entwicklung nicht mehr steuern. Sie werden von selbst, was immer sie werden wollen.
Lange Zeit dachte man, dass die Entscheidung zwischen Grün oder Rot zufällig verläuft. Doch Robert Johnston und sein Team hatten Zweifel. Sie suchten deshalb nach einem Muster, das die Entscheidung der Zellen erklären könnte.
Und was wir gefunden haben, war für uns überraschend, denn es sieht überhaupt nicht nach Zufall aus. Stattdessen haben wir gesehen, dass der Zeitpunkt einen großen Einfluss hat. Die grünen Zellen entstehen zuerst und die roten erst später. Und wir konnten schließlich auch ein Signal finden, das diese Reihenfolge steuert. Es ist die Retinsäure, ein Stoffwechselprodukt von Vitamin A.
Auch später im Leben muss Retinsäure in einer bestimmten Menge im Auge vorhanden sein, damit das Sehen funktioniert.
Aber während der Entwicklung wirkt es als Signal, das den Zellen sagt, was sie werden sollen. Wir haben herausgefunden, dass es im Auge Enzyme gibt, die anfänglich sehr viel Retinsäure herstellen und dann mit der Zeit abgeschaltet werden, sodass die Menge an Retinsäure zurückgeht. Und als wir das mit unseren Organoiden getestet haben, haben wir gesehen, dass wir mit viel Retinsäure grüne Zapfen bekommen und mit wenig davon die roten.
Wenn dabei etwas schiefläuft, sind am Ende zu wenig rote oder grüne Zapfen vorhanden und aus den drei möglichen Farbeindrücken werden zwei. Was dabei genau passiert und wie es sich vielleicht verhindern lässt, wollen Robert Johnston und sein Team als nächstes untersuchen.
Rot oder Grün, ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Michael Stang.
Trotz vieler interdisziplinärer Anstrengungen in den vergangenen Jahrzehnten, den Stammbaum der Vögel zu ordnen, werden die Beziehungen zwischen den wichtigsten Vogellinien weiter heftig diskutiert. Um das zu klären, hat ein internationales Team die Genome von über 360 Vogelarten analysiert. Dabei stieß es auf eine DNA-Sequenz, die sich seit dem Aussterben der Dinosaurier vor über 65 Millionen Jahren nicht verändert hat. Dadurch wurden alle bisherigen Genomanalysen verfälscht und damit auch die Zuordnungen zum Vogelstammbaum, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Nature vorgestellt wird. Demnach gliedert sich der Stammbaum der Vögel in vier statt, wie bisher angenommen, in zwei Gruppen. Der neuen Darstellung zufolge sind etwa Tauben und Flamingos nicht mehr eng miteinander verwandt.
Komasaufen ist bei jungen Menschen offenbar weniger attraktiv.
2022 ist bei den Alkoholvergiftungen unter den 12- bis 18-Jährigen ein Rekordtief erreicht worden. Das geht aus einer Erhebung der kaufmännischen Krankenkasse KKH hervor. In dem Jahr sind bundesweit hochgerechnet rund 10.680 Kinder und Jugendliche der betreffenden Altersgruppe wegen einer akuten Alkoholvergiftung in einer Klinik behandelt worden. Das ist ein Minus von 5% gegenüber dem Vorjahr und rund 13% weniger als 2020. Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sank die Zahl sogar um gut 40%. Damit wurde 2022 der niedrigste Stand seit der ersten Erhebung von 2006 erreicht.
Künstliche Intelligenz könnte Suchmethoden verbessern.
Bakterien haben im Laufe der Evolution verschiedene Strategien entwickelt, um Nahrung in unbekannten Umgebungen zu finden. Obwohl es einige Modelle zur Beschreibung dieses Verhaltens gibt, war bislang unklar, wie effizient diese evolutionär erworbenen Suchstrategien sind. Um das zu klären, hat ein Team der TU Darmstadt Computersimulationen durchgeführt. Dabei mussten mit einer KI ausgestattete virtuelle Mikroorganismen lernen, wie schnell sie ausreichend Nahrung finden können. In den Simulationen lernten die intelligenten Agenten, sich auf ähnliche Weise wie chemotaktische Bakterien zu bewegen, die chemische Gradienten wahrnehmen und darauf reagieren. Die KI-generierten Bewegungsmuster waren effizienter als die der biologischen Gegenstücke, heißt es im Fachblatt PNAS.
Manche Meisen nutzen Barcodes.
Ähnlich wie Eichhörnchen verstecken Schwarzkopfmeisen regelmäßig Futter, um für karge Zeiten gewappnet zu sein. Ein Team der Columbia-Universität in New York wollte herausfinden, wie es den Vögeln gelingt, die Verstecke zielgenau wiederzufinden. Dazu implantierten die Forschenden den Meisen Elektroden in den Hippocampus. Diese Region ist wichtig für das episodische Gedächtnis. Danach erhielten die Vögel Blumenkerne, die sie in einer künstlichen Umgebung mit 128 möglichen Verstecken ablegen konnten. Die neuronalen Prozesse dahinter sind nun verstanden, heißt es im Fachmagazin Cell. Demnach erhält jedes Versteck im Vogelgehirn eine Art einzigartigen Barcode, der beim Wiederverwenden reaktiviert wird.
Menschen waren schon früh versierte Handwerker.
Bei archäologischen Ausgrabungen in Schöningen wurden ab 1994 die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit entdeckt. Dabei handelte es sich unter anderem um 300.000 Jahre alte Speere. Jetzt hat ein Team aus Niedersachsen alle Funde mit verschiedenen Methoden analysiert. Dabei konnten die Forschenden an den Hölzern erstmals neue Formen der alten Bearbeitung nachweisen.
Sternzeit, 2. April. Valeri Bykovsky, der russisch-deutsche Kosmonaut. Valeri Bykovsky gehörte zur Gagarinschen Garde, wie die Gruppe der ersten 20 sowjetischen Kosmonauten genannt wird. Der gelernte Kampfpilot reiste dreimal ins All. Zum ersten Mal im Juni 1963 mit Vostok 5. Zwei Tage später folgte Vostok 6 mit Valentina Tereshkova, der ersten Frau im All. Doch aus dem geplanten einwöchigen Gruppenflug wurde nichts, weil Bykovskys Raumschiff nicht ganz die geplante Höhe erreicht hatte. Nach nicht einmal 5 Tagen kehrte der Kosmonaut zur Erde zurück. Dennoch ist dies bis heute der längste Alleinflug eines Menschen im All. Erst 13 Jahre später flog er mit Soyuz 22 erneut in die Umlaufbahn. Bei dieser Mission kam erstmals die Multispektralkamera MKF-6 von Carl Zeiss Jena zum Einsatz. Unvergessen ist Valeri Bykovsky als Kommandant der Mission, mit der Sigmund Jähn 1978 als erster Deutscher ins All geflogen ist. 6 Tage lang haben sich die beiden an Bord der Raumstation Salyut 6 aufgehalten. Valeri Bykovsky hatte eine enge Beziehung zu Deutschland. Nach seinem Flug mit Sigmund Jähn wurde auch er Ehrenbürger Ostberlins. Der Kommandant, wie ihn Sigmund Jähn respektvoll nannte, war oft zu Besuch. Zum Silberjubiläum des gemeinsamen Raumfluges ehrte Bundespräsident Johannes Rau Bykovsky und Jähn feierlich in Jähns Heimat Morgenröte Rautenkranz. Valeri Bykovsky, ein ganz besonderer Kosmonaut für die deutsche Raumfahrt, ist vor gut 5 Jahren gestorben, Er wurde 84 Jahre alt.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.